Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Heute geht es zum zweiten Mal um König Hiskia. Einen kurzen historischen Abriss über die Geschichte Israels bis zur Zeit Hiskias, die gab es im April im ersten Teil der Reihe. Den könnt ihr euch ja nochmal anhören. Das war Hiskias Reformation. Heute der zweite Teil mit dem Titel Bedroht, versucht, gerettet. Sanheribs Feldzug gegen Jerusalem. Die Geschichte steht im zweiten Buch Könige, Kapitel 18, Vers 13 bis Kapitel 19, Vers 37. Die wird auch überliefert in Jesaja 36 bis 37 und ganz komprimiert zusammengefasst in 2. Chronik 32, 1 bis 23. Wir gucken uns die Geschichte heute anhand des zweiten Königsbuches an. In Abschnitten, also nicht so nach Punkten, sondern wir gucken immer Abschnitt für Abschnitt diesen Bibeltext durch. Manche Abschnitte lese ich auch nicht vor, die fasse ich zusammen, sonst dauert es heute zu lange. 2. Könige 18, Vers 13. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, der König von Assur, herauf gegen alle befestigten Städte Judas und nahm sie ein. Da befinden wir uns in der Geschichte. Und jetzt geht es gleich schon los in den folgenden Versen. Da wird uns berichtet, wie der eigentlich gläubige und gottesfürchtige König Hiskia, der also sein Königsamt antritt, mit den Tributzahlungen an Assyrien aufhört, wie der Angst bekommt. Und Hiskia geht her und entrichtet nachträglich Tribut an Assyrien und rafft da Gold und Schätze in seinem Königreich zusammen und er macht auch nicht Halt vor dem Tempel Gottes. Das heißt dort im Vers 16, in dieser Zeit brach Hiskia von den Türflügeln des Tempelraumes des Herrn und von den Pfosten, die Hiskia, der König von Juda, überzogen hatte, das Gold ab und gab es dem König von Assur. Das war ein großer Fehler. Hiskia hatte Angst vor einer weltlichen, irdischen, ganz realen Bedrohung. Er macht im wörtlichen Sinne deswegen das Gute, das er zu Anfang getan hatte, wieder selber zunichte, um damit Gefallen bei seinem Feind zu finden. Hat vielleicht auch so mancher Christ schon so ähnlich gemacht, dass er seinen schlichten, kindlichen Glauben im Laufe der Jahre abgelegt hat, um besser dazustehen, um Gefallen zu finden vor anderen Menschen, um nicht als naiv hingestellt zu werden, um nicht ausgelacht zu werden. Glaube wird nicht automatisch mit den Jahren reifer und weiser und stärker und nüchterner und fester. Glaube kann auch einfach nur alt und gebrechlich werden. Er kann verwirrt werden, durchseucht von Zweifel, Angst, Menschenfurcht oder Überheblichkeit. Hiskia auf jeden Fall beraubt jetzt diesen Tempel Gottes und gibt den Assyrern den Tribut, den sie fordern. Macht vor dem Heiligtum Gottes auch keinen Halt. Aber wie das so ist, wenn man sich auf einen Deal mit dem Widersacher einlässt, der macht keine fairen Geschäfte. Ab Vers 17 lesen wir, dass der König von Assur drei sehr hohe Beamte mit einem gewaltigen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem sandte. Tartan, das ist der assyrische Oberbefehlshaber, der zweite Mann im Staat. Rabsaris ist ein hoher militärischer Beamter. Und der Rabschake oder Rabsake. Es bedeutet Führer, Sanheribs Sprecher. Sie ist hier der Wortführer in dieser Geschichte. Manche deuten ihn als Mundschenk des assyrischen Königs. Dieser Rabschake wird uns durch die Geschichte begleiten. Die drei Beamten mit ihrem Heer, von denen heißt es, sie zogen herauf und kamen nach Jerusalem. Ab Vers 18 dann, und sie riefen nach dem König. Da gingen zu ihnen hinaus der Palastvorsteher Eliakim, der Sohn des Hilkia, und der Schreiber Shebna und der Berater Joach, der Sohn Asaphs. Also schickt jetzt auch Hiskia drei Beamte raus. Wir müssen uns vorstellen, Hiskia befand sich in Jerusalem in einer Art Festung. Er hat vorher errechnete mit Belagerung und ließ Jerusalem vorher zur Festung ausbauen. Er ließ die Stadtmauer ausbauen und er ließ Wasserleitungen legen. Die Wasserleitung außerhalb der Stadt, die ließ er durch seine eigenen Leute sabotieren, damit die Assyrer, wenn sie ins Land einfallen, nicht auch noch funktionierende Infrastruktur vorfinden. Und für Jerusalem selber hat er für eine bis heute existierende Wasserversorgung gesorgt. Der legendäre Hiskia-Tunnel entstand in dieser Zeit. Den gibt es bis heute, da fließt auch bis heute Wasser durch, seit 2700 Jahren. Der wurde 1839 wiederentdeckt. Der Tunnel, der führt zu dem 2004 wiederentdeckten Siloa-Teich. Man kann diesen Tunnel besichtigen und durchlaufen. Und das Krasse daran ist, Hiskia ließ von zwei Seiten Röhren in den Berg graben. 1000 Ellen langer Tunnel 100 Ellen unter dem Fels. Und in einer historischen Inschrift findet man, da steht drin, die Bauleute, die sich da begegnet sind, also die am einen Ende angefangen haben und am anderen Ende, die begegneten sich Mann gegen Mann, Hacke gegen Hacke. Faszinierend, also eine Meisterleistung, können wir sagen, oder auch ein Wunder Gottes. Von zwei Seiten vor 2700 Jahren durch diesen Berg gegraben und Mann gegen Mann, Hacke gegen Hacke aufeinander getroffen. Diese Wasserleitung jedenfalls hat Jerusalem dann mit frischem Wasser versorgt. Jerusalem ist also jetzt belagert, Hiskia und viele Bürger sind drin. Und Hiskia schickt drei Beamte raus. Eliakim, Schebna, Joach. Die sollen mit den Beamten des assyrischen Königs verhandeln. Und jetzt beginnt eine Serie facettenreicher Versuchungen. Und es ist überhaupt nicht abwegig, dass wir jetzt bei dieser Geschichte an die Versuchungsgeschichte des Herrn Jesus in der Wüste denken. Versuchung und Verführung auf verschiedensten Ebenen in verschiedensten Lebensbereichen. In der Gestalt dieses Rabschage begegnet uns ein übler Widersacher, ein Verführer. Vers 19, und der Rabschage sagte zu ihnen, sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assur. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Weiter heißt dann, siehe, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich auf ihn stützt, in seine Hand dringt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Das ist schlau von diesem Rabschake, so anzufangen. Denn er hat ganz einfach recht. Sich auf Ägypten zu verlassen, ist ein großer Fehler. Jesaja warnte schon früher davor, sich auf Ägypten zu verlassen. Jesaja 31, Vers 3 zum Beispiel. Und ganz offensichtlich war dieses assyrische Weltreich den Ägyptern überlegen. Es war also ein schlauer psychologischer Trick, dieses Rabschake mit so einer offenkundigen Wahrheit das Gespräch anzufangen und damit gleich die eigene Glaubwürdigkeit zu steigern. Das Gefährliche an Irrlehren und Versuchern ist, dass sie meistens nicht gleich und offensichtlich und in allen Belangen lügen, sondern dass sie Wahrheiten mit Lüge mischen. So macht es der Teufel seit Anbeginn, schon im Garten Eden hat er es so gemacht. Auf dieser Basis macht der Rabschake jetzt weiter. Er stellt die Gottesbeziehung in Frage. Wir lesen in 2. Könige 18, Vers 22, wenn ihr aber zu mir sagt, also das sagt jetzt der Rabschake zu den Beamten Hiskias, wenn ihr aber zu mir sagt, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu Juda und zu Jerusalem sagte, vor diesem Altar in Jerusalem sollt ihr euch niederwerfen? So, jetzt geht es ans Eingemachte. Der Rabschake greift das Gottvertrauen Hiskias an. Wir erinnern uns, Gottvertrauen ist das Merkmal, die Stärke Hiskias. Das ist das, was ihn auszeichnet. 2. König 18, Vers 5, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben, unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Gottvertrauen zeichnet diesen König aus. Und dieses Gottvertrauen greift Rabschake jetzt an, er stellt es in Frage. Er sagt, die Höhen und Altäre des Herrn, die hat doch Hiskia niederreißen lassen. Wie verlasst ihr euch jetzt auf den? Ihr habt ja seine Heiligtümer zerstört. Seine ausgeklügelte Lüge, die wie Wahrheit aussieht. Richtig ist nämlich, Hiskia ließ im Rahmen seiner Landreform und seiner Reformation, die er begonnen hat, da ließ er die Höhen und Altäre der anderen Götter im ganzen Land niederreißen. Richtig ist auch, dass Hiskia damit zu Juda und Jerusalem sagte, sie sollen nur noch an diesem einen Ort in Jerusalem im Tempel anbeten. Aber was nicht richtig ist, ist, dass Hiskia damit gegen Gott gehandelt hätte, dass er die Altäre des Herrn zerstört hätte. Im Gegenteil, Hiskia vollbrachte damit Gottes Willen. Entweder kannte sich der Rabschage jetzt zu wenig aus mit der Theologie und dem Glauben der Juden, sodass er das falsch beurteilte, dieses Niederreißen der Altäre, oder er log absichtlich. Wie auch immer, auf jeden Fall stellt er die Gottverbundenheit und die Gottesbeziehung Hiskias in Frage. Das macht der Widersacher heute auch noch. Er stellt in Frage. Und auch für uns heute ist es nicht so einfach. Wenn wir uns selber in Frage stellen, unser Verhalten hinterfragen, unseren Stand im Glauben auf den Prüfstand stellen, dann ist es erstmal richtig. Und übrigens, das ist was vielen Christen fehlt, wenn sie in fromm stolzer Selbstgerechtigkeit sich selbst für demütig halte und denke, sie hätte den allein wahren Glauben, ohne sich und ihre Lebensweise am Wort zu messen. Oder wenn sie liberale Ansichten vertrete und meinte, man müsste das alles nicht so ernst nehmen und am Ende kommt es eh nur auf die Gnade Gottes an und so weiter. Oder wenn Christen zwar mit ihren Lippen Gott loben und preisen und fromme Worte sprechen und im praktischen Leben in Sünde lebe, in Lebensweisen und Lebensverhältnissen, die ganz klar der Bibel, dem Neuen Testament, dem Willen Jesu widersprechen. In solchen Fällen ist es gut, wenn man sich hinterfragt und wenn man kritisch ist mit sich. Wir können und müssen unsere Glaubensvorstellungen auf den Prüfstand des Wortes Gottes stellen. Und Selbstkritik sollte eines der wesentlichen Merkmale eines Christen sein. Aber es gibt da noch so ein Hinterfragen wie hier, das von dem Rabschake, den Glauben in Zweifel ziehen. Ein listiges Hinterfragen. Listig versucht dieser Rabschake hier, es so darzustellen, als hätte Hiskia jedes Anrecht auf Gottvertrauen verloren. Als würde Gott ihm eh nicht mehr helfen wollen, weil er ja diese Altäre niedergerissen hat. Und auch unser Glaube wird manchmal dann zu Unrecht in Frage gestellt, um einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben, damit wir uns nicht mehr trauen, auf Gott zu hoffen. Damit versucht der Rabschake, Hiskia anzugreifen und die Moral zu schwächen. Und er geht jetzt gleich über zum nächsten Angriff, zum Aufzeigen der eigenen Schwächen. In 2. Könige 18, Vers 23 heißt es, da sagt Rabschake, und nun geh doch mit meinem Herrn, dem König von Assur, eine Wette ein. Ich will dir 2000 Pferde stellen, wenn du dir die nötigen Reiter dafür aufstellen kannst. Ich gebe dir 2000 Pferde, du musst nur die Reiter stellen. Hiskia hatte nicht genug Reiter für diese Pferde. Er hatte zu wenig Soldaten. Rabschake begibt sich damit auf eine andere Ebene. Er zeigt Hiskia jetzt sein eigenes Unvermögen. Er lenkt den Blick auf die militärische Unterlegenheit der Juden. Die offensichtliche Schwäche, die sie haben, eingekesselt in dieser vermauerten Stadt mit viel zu wenig Soldaten, um irgendwas auszurichten. Wenn wir Christen uns auf unsere natürliche Kraft und Begabung verlassen, wenn wir da drauf unseren Blick richten, dann werden wir wahrscheinlich auch einige Defizite und Schwäche finden. In unserem Charakter, in unserem Verhalten, in unserer Kraft, in unserem Vermögen. Wie soll ich Leuten von Jesus erzählen? Ich kann gar nicht so gut argumentieren, bin da unterlegen, habe keine so gute Rhetorik, keine so gute Bildung wie so mancher anderer. Wie soll ich durch meinen Alltag kommen? Ich fühle mich schwach und unterlegen. Die Geschichte der Gläubigen ist eine Geschichte derer, die nicht auf ihre eigene Unzulänglichkeit blicken, sondern auf die unendliche Kraft des Allmächtigen. Mose, Elia, der Hirtenjunge David, die Jünger Jesu, Petrus, viele andere Menschen in der Bibel, alles Menschen mit Unzulänglichkeiten, Fehlern, Schwächen, mit natürlichen Defiziten. Und es war nie ein Hinderungsgrund für Gott. Es war nie so, dass Gott seine Sache nicht vollbringen konnte, weil Menschen zu schwach, zu unfähig waren, zu unterlegen. So wie Hiskia jetzt hier militärisch. Unsere Stärke ist, dass nicht unsere Stärke ist. Haben wir selber ausgedacht. Sondern Gott, Immanuel, Gott mit uns. Der Herr ist unsere Stärke. Es geht weiter. Rabschake macht den nächsten Angriff. Jetzt gibt er vor, in Gottes Auftrag unterwegs zu sein. Vers 25, nun, bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verheeren? Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land und verheere es. Bin ich etwa ohne Gott? Seid nur ihr mit ihm? Ist euer Gott nicht der, der mich geschickt hat? Auch hier, es ist wieder keine ganze Lüge. In der Tat war es der Herr, der Assur mächtig werden ließ. In der Tat, Gott war es, der diesen Angriff Assyriens zuerst auf das Nordreich und dann auf das Südreich veranlasste. Wir lesen in 2. Könige 18, Vers 12, weil sie auf die Stimme des Herrn ihres Gottes nicht hörten und seinen Bund übertreten hatten. Das war der Grund, warum das Nordreich in die Gefangenschaft nach Assyrien ging. Und jetzt kommt dieser Angriff auch über das Südreich. Auch weil Gott es so gefügt hat. Sehen wir auch, ist auch belegt in Jesaja 8, Verse 7 und 8. Aber weiß Rabschake das überhaupt? Weiß er überhaupt, dass er ein Werkzeug Gottes ist? Spricht er hier vielleicht sogar prophetisch? Oder sagt er das nur aus psychologischer List? Damit die Leute in Jerusalem denken, naja, wenn der Herr mit ihm ist, wenn der Herr mit ihm ist, unser Gott mit ihm, dann dürfen wir nicht gegen den sein. Dann hat es keinen Sinn, dass wir gegen ihn kämpfen. Wir wissen nicht, aus welchem Antrieb Rabschake dies alles sagte. Aber wir wissen, was er damit erreichen wollte. Er wollte die Moral der Bürger Jerusalems, die da eingekesselt waren, er wollte ihre Moral weiter schwächen. Solche Leute, die behaupten, sie seien von Gott gesandt, die ganz sicher und selbstbewusst beanspruchen, Gesandte Gottes zu sein und dabei vom Boden der Schrift abweichen, die gibt es auch heute. Der Glaube Hiskia sollte erschüttert und verwirrt werden. Und auch viele pseudochristliche Irrlehren und all die falschen Propheten, die sich so starken Sendungsbewusstsein, was sie sagen, das hat oft einen wahren Kern oder klingt der Wahrheit recht ähnlich, klingt plausibel. Für uns aber gilt, allein die Autorität der Schrift ist es, an der wir alle Lehren messen müssen. Wer sich darüber erhebt, der kann nicht richtig liegen. Das nächste. Rabschake versucht jetzt, wieder den Blick weg von Gott, diesmal auf was anderes zu lenken, nämlich auf die Lage der Leute in Jerusalem. Rabschake, der sagt es alles ja den drei Beamten, die vor den Toren Jerusalems stehen. Aber er sagt es auf Jüdisch, das heißt auf Hebräisch. Ab Vers 26, da sagte Eliakim, der Sohn Hilkias, und Schebna und Joach zum Rabschake: Rede doch zu deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht Jüdisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Doch der Rabschake sagte zu ihnen: Hat mich mein Herr etwa nur zu deinem Herrn und zu dir gesandt, um diese Worte zu reden, und nicht zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Harn zu trinken? Und der Rabschake trat hin und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und redete und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assur. So spricht der König: Hiskia täusche euch nicht, denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten. Und Hiskia vertröste euch nicht auf den Herrn, indem er sagt: Der Herr wird uns gewiss retten. Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Die diplomatische und Amtssprache damals war Aramäisch und normalerweise hätte so ein assyrischer Beamter mit diesen jüdischen Beamten auf Aramäisch gesprochen. Aber Rabschake spricht hier bewusst in der Sprache des Volkes. Er spricht hier bewusst Judäisch oder Jüdisch oder Hebräisch, damit die Leute es hören und verstehen. Einerseits bringt ihm das vielleicht Sympathie beim Volk, weil sie denken, er spricht ja ihre Sprache und er kann so vielleicht für Spaltung und Aufruhr sorgen, weil manche ihm dann zugetan sind. Und andererseits stellt er so sicher, dass er auch nicht nur diese drei Beamten erwischt, sondern dass er alle da drin erwischt in Jerusalem mit seinen Worten. Was wird es helfen, wenn er nur Hiskia und die drei Beamten verunsichert? Er will alle verunsichern, allen die Kraft nehmen, spalten und demoralisieren. Und was sagt er da auf Hebräisch? Er führt ihnen die schlechte Lage vor Augen. Ihr sitzt da, esst euren Kot, trinkt euren Harn. Da drin ist doch furchtbar, in dieser eingekesselten Festung, wo ihr da seid. Die Vorräte gehen euch aus. Bald kommen bestimmt Krankheiten, Seuchen, Hunger, Elend. Die Frage ist gar nicht, ob ihr fallt, ob ihr zugrunde geht, sondern nur wann. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr elendig zugrunde gehen in dieser Stadt? Verhungern, verdursten, vor Krankheit sterben? Damit lenkt er den Blick auf die Lage der Leute in Jerusalem. Auch das ist ein Feind des Glaubens, dieser Blick auf die Umstände. Wenn man immer jammert, unsere Gesellschaft, die ist so säkular, keiner will mehr Gottes Wort hören. Es geht allen so gut, Sie haben so viel Wohlstand, deswegen wollen sie nichts wissen vom Glauben. Es gibt so viele Religionen zur Auswahl. Der Islam ist auf dem Vormarsch. Wir sind zu wenig Christen hier in Deutschland. Wir haben zu wenig Geld, um groß was zu machen. Kein Gemeindehaus und so weiter. Alle möglichen Umstände, die man heranzieht, um darüber zu jammern. Das können wir hier sehr gut, obgleich die Umstände hier und heute besser sind als zu den meisten Zeiten und an den meisten Orten. Das ist eigentlich zum Schämen. Was sollen die Christen in Nordkorea sagen und die in islamischen Ländern? Wir haben es so gut hier. Und außerdem ist es Gottes Spezialität, sich in widrigen Umständen souverän zu erweisen. Auch hier gilt, unser Blick darf nicht auf den Umständen haften, unser Blick muss auf Jesus gehen. Auf den soll man blicken. Bei Menschen sind ganz viele Dinge unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das hat uns auch Jesus gelehrt. Das nächste, was Rabschage versucht, ist Verführung durch Anbiederung. Rabschage wechselt also erneut seine Strategie. Er sagt jetzt, Vers 31, hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assur. Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. Dann soll jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken. Bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenöl und Honig. Dann sollt ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Aber hört nicht auf Hiskia, wenn er euch verführt, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Jetzt versucht es Rabschage auf die Kumpelschiene. Wenn Drohen nichts hilft, muss man mit Belohnung locken. Wie in der Kindererziehung. Ganz schön linke Nummer. Solche, die sich den Frommen so anbiedern, anstatt sie anzugreifen, das gibt es heute auch. Wir haben doch alle den gleichen Gott. Lass uns doch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Wir sind doch alle eins. Dein Gott ist doch auch unser Gott. Wir nennen ihn nur anders. Oder auf moralischer Ebene. Sieh doch, wir haben die gleichen Grundsätze. Nur ohne das Religiöse. Lass uns doch zusammenarbeiten. Oder guck doch, was das Leben hier draußen dir zu bieten hat. Kotz doch voll aus. Lass dich doch nicht einengen von deiner Religion, von deinem engstirnigen Glauben. Guck doch, was das Leben alles zu bieten hat in seiner ganzen Fülle und Breite und Buntheit. Es geht doch alles. Rabschake bietet hier Frieden an. Er droht nicht, er bietet Frieden an. Und lauter tolle Sachen. Er verspricht ähnliche Dinge, wie Gott seinem Volk versprochen hatte. Reiche Ernten und tolles Land, Wasser und Weinstöcke, Feigenbäume und dass er sie in ein Land holt mit Korn und Most, Brot und Weinbergen. Lauter, jetzt kriege ich Hunger. Lauter verlockende Sachen. Und das ist auch heute eine Methode des Teufels. Also nicht, wie es in so Zeichnungen als ist, mit Hörnern und mit Pferdefuß schnaubt und nach Schwefel stinkt und aufstampft, sondern sanfte Verführung. Beispiel nur aus dem Bereich der Medizin, wo sich viele Christen darauf einlassen. Viele alternative Heilmethoden sind behaftet mit Ideologien, mit Lehren oder mit, ja, sogar vielleicht Dämonischem, was nicht vereinbar ist mit einem christlichen Leben in der Nachfolge Jesu. Und viele Christen lassen sich trotzdem darauf ein. Homöopathie, anthroposophische Lehren. Sagen doch, wenn es hilft. Es kann doch nicht schlecht sein. Wenn es hilft, ist doch gut. Sanfte Verführung. Viele Christen gehen faule Kompromisse ein. Gerade wenn es um Gesundheit oder Wohlergehen geht. Auch wenn es um Wohlstand geht. Und so versucht es auch der Rabschake jetzt. Aber jetzt kommt der Hammer. Das Letzte, was Rabschake hier macht, er verhöhnt Gott. Rabschage stellt den Herrn auf eine Stufe mit den Göttern anderer Völker. Haben etwa die Götter der Nationen jeder sein Land aus der Hand des Königs von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamad und Arpad? Wo die Götter von Sepharvaim, von Hena und Ava? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land aus meiner Hand gerettet haben, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand retten sollte? Und er hat wieder in einem Teil recht. Es stimmt, die anderen Nationen, die anderen Götter, die konnten nicht retten. Das bekennt auch Hiskia später in seinem Gebet. Aber es waren eben keine Götter. Der Herr allein ist Gott. Und hier lügt Rabschake jetzt. Er stellt Gott auf eine Stufe mit anderen Göttern. Religion ist doch alles gleich. Sterben und verwesen alle, egal was man glaubt. Guck dir das doch an. Der eine glaubt so, der andere so. Am Ende kann keiner dieser Götter irgendwas anders machen. Mannigfaltige Angriffe auf den Glauben. Wie reagiert Hiskia? Wie die Beamten? Wie das Volk? Da schwieg das Volk still und antwortete ihm kein Wort. Denn das war der Befehl des Königs. Ihr sollt ihm nicht antworten. In 2. Könige 18, 36. Eine tolle Situation. Oft schon hörte dieses Volk nicht auf Gott. Meist, weil die Führer auch nicht auf Gott hörten. Aber hier haben wir jetzt einen gläubigen König voller Gottvertrauen. Und das Volk folgt ihm. Sie lassen sich nicht ein auf eine Diskussion mit diesem Widersacher. Und da geben sie uns ein gutes Beispiel. Auch wir Christen sollten uns nicht auf Diskussionen mit dem Widersacher einlassen. Wir haben jetzt alle die Versuchung gesehen und die Drohungen, mit denen Rabschake versucht, diese Menschen in Jerusalem kaputt zu machen, zum Aufgeben zu bewegen. Und wie ähnlich das so manchen Versuchungen bei uns heute ist. Wir kommen jetzt zu Kapitel 19 und ich fasse dieses Kapitel einfach kurz zusammen. Das ist die Reaktion des Hiskia auf diese ganzen Verführungen. Der Hiskia hat ja vorhin zu Anfang einen Fehler gemacht, als er nachträglich diesen Tribut entrichtet hat und als er dieses Gold aus dem Tempel genommen hat. Aber jetzt macht er was richtig. Sehr richtig sogar. Hiskia hört sich das alles an. Er zerreißt seine Kleider, hüllt sich in Sacktuch, ein Zeichen für Trauer oder für Buße, und geht in das Haus des Herrn. Die drei Beamten, die sich diese Reden von Rabschake angehört haben, die gehen zum Propheten Jesaja und bitten den um Fürbitte. Jesaja sagt dann: So spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann will ich ihn in seinem Land durchs Schwert fällen. Genauso ist es passiert. Das heißt in Kapitel 19, Vers 8, der Rabschake kehrte zurück und fand den König von Assur im Kampf gegen Libna, denn er hatte gehört, dass er von Laschisch aufgebrochen war. Der König hatte nämlich über Tiraka, den König von Kusch, sagen hören: Siehe, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Es passiert also genau, wie Jesaja prophezeit hat. Aufgrund eines Gerüchts ist dieser König ausgezogen, aufgebrochen. Und jetzt lässt der König von Assyrien, Sanherib, wieder Boten nach Jerusalem gehen. Er hat einen Brief für Hiskia, in dem er wieder sagt, der Herr könne ebenso wenig retten wie die Götter anderer Nationen. Und diesmal geht Hiskia in den Tempel und betet dort. Kapitel 19, Vers 15, und Hiskia betete vor dem Herrn: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Dann bekennt er, dass die Worte Sanheribs wahr sind, dass die anderen Götter nicht retten konnten vor ihm. Aber er sagt auch, weil die eben keine Götter sind. Und er gibt Gott Ehre und er betet Gott an und er bekennt die Allmacht Gottes. Und er demütigt sich vor Gott und er betet zu Gott. Und er kommt mit seiner Not zu Gott inmitten all dieser Versuchung. Und wie reagiert Gott darauf? Gott sagt in Kapitel 19, Vers 21, dies ist das Wort, das der Herr über ihn geredet hat, also über den König von Assur. Es verachtet dich, es verspottet dich die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet. Gott stellt sich zu Hiskia, er stellt sich zu seinem Volk und er stellt sich gegen diesen König von Assyrien. Und egal wie stark ein Mensch oder wie stark irgendeine irdische Macht ist, niemand kommt gegen den Gott Israels an. Und das Krasse ist, wie Gott hier antwortet, wie er Jerusalem, diese eingekesselte Stadt, bezeichnet. von der wir vorhin gelesen haben, dass da die Bürger sitzen, so wie Rabschage gesagt hat, und ihren Kot essen und ihren Harn trinken. Gott sagt hier, die Jungfrau, die Tochter Zion, die Tochter Jerusalems, schüttelt das Haupt hinter dir her. Ehrenbezeichnungen. Drei Ehrenbezeichnungen für diese Stadt Jerusalem, mit der Gott sich zu ihr stellt, mit der er bescheinigt, dass sie eine jungfräuliche Reinheit hat, eine Unberührtheit, dass sie weiß und strahlend ist, die Tochter Zion. Diese Titel, die Gott hier verwendet für seine Stadt, die passen überhaupt nicht zu dem, wie Rabschake die Situation bezeichnet hat. Und wir sehen hier, Gott hat einen völlig anderen Blick auf die Situation, weil Gott auch der ist, der die Situation in der Hand hat. Und der Herr, der fügt es jetzt so, wie er auch vorher prophezeit hat, er beschützt die Stadt Jerusalem vor dem Angriff, es kommt kein Pfeil hinein, so hat Gott gesagt. Und diese Armee, die draußen vor der Stadt lagert, die Armee schlägt er durch einen Engel. Wir lesen in Kapitel 19, Vers 35, es geschah in dieser Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle lauter Leichen. Gott greift absolut übernatürlich ein. Nicht durch irgendwas, wo man hinterher so sagen kann, naja, das hat sich halt so ergeben, oder durch militärische Stärke der Judäer oder sonst irgendwie. Gott lässt sich hier den Ruhm nicht nehmen. Er wurde gehöhnt, er wurde verspottet, er wurde klein gemacht von Rabschake und von Sanherib. Und jetzt erweist er sich als der Allmächtige. Sanherib wird dann von seinen eigenen Söhnen in seinem Land mit dem Schwert getötet, genauso wie der Herr das prophezeit hat. Und Gott erweist sich hier als der Allmächtige. Und es ist ein riesiger Trost für uns und eine riesige Ermutigung für uns, wenn uns die Lebensumstände zu schwer sind, wenn wir auf die Umstände blicken, sie uns zu schaffen machen, wir nicht damit zurechtkommen, wenn wir versucht sind, wenn wir verführt werden. In all diesen Umständen dürfen wir wissen, der mit uns ist, unser Herr Jesus Christus, unser Gott, ist stärker als alles, hat Macht über alles. Niemand kann sich seiner Macht widersetzen. Und wir sollten uns ein Beispiel nehmen an diesem Hiskia, hingehen, uns demütigen, Buße tun, umkehren, unsere Sünde bereuen, demütig sein vor unserem Gott, auf unsere Knie fallen und zu ihm flehen, nicht woanders Hilfe suchen, nicht bei Menschen, nicht bei irgendwelchen anderen Mächten, sondern bei ihm Hilfe suchen. Und so ein Gebet wird Gott erhören. Amen.